Willkommen beim Radiokolleg. Heinz Janisch begrüßt Sie. Von einem Leben zwischen den Welten erzählt Margarete Engelert-Krajanik in den kommenden Minuten im dritten Teil ihrer Reihe Mut zum Leben über die Zuversicht, auch Schwieriges zu meistern. Wir lernen zum Beispiel die gebürtige Tibeterin Zeten Zöchbauer kennen, die an den unterschiedlichen Erwartungen, die an sie gestellt wurden, fast zerbrochen ist. Eine Erkrankung hat sie gezwungen, innezuhalten und neue Wege zu gehen. Das Nachdenken über die Wege, die man im Privatleben oder im Beruf gehen möchte, dieses Nachdenken stellt immer wieder neue Fragen an uns selbst und wartet auf ehrliche Antworten. Mut zum Leben, das ist immer auch der Mut zu Entscheidungen.
Also es kommt ja selten jemand und sagt, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben oder ich finde keinen Sinn, sondern es kommt ja über das Thema Berufswahl, ja, bei den Jungen oft. Ich weiß nicht, was ich wirklich eigentlich will, was ich wirklich kann, wo brenne ich. Es ist so eine Lauheit jetzt vielfach, was die Menschen spüren, wo dahinter schon die Frage ist, was ist wirklich für mich ein Lebenswert? Wo möchte ich mich auch wirklich einlassen? Wo habe ich den Mut, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen?
Die Frage nach dem Sinn, der Mut macht, Hürden zu überwinden, stellt sich auch in der Paartherapie, berichtet die Logotherapeutin Susanne Pontner aus Wien.
Die Partner fragen sich dann oft, ist es das noch wert, diese Konflikte, die wir haben? Wir spüren es nicht, wir haben irgendwie schon eine Idee, wir wollen zusammenbleiben, manchmal natürlich auch, weil materielle Werte oder Kinder eben da sind. Sie haben so eine Ahnung, es wäre irgendwie gut, aber es ist nicht mehr so klar. Die Liebe spüre ich nicht mehr. Soll ich zusammenbleiben, soll ich nicht zusammenbleiben? Das sind eher die Themen, wo die Sinnfragen auftauchen.
Aber wie lässt sich überprüfen, ob der eingeschlagene Weg passt? Ob es das wert ist, die Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und die Konflikte durchzustehen? Und ist der Mut dann auch groß genug, sein Leben zu verändern?
Die erste Aufgabe, die oft schon sehr schwierig ist, ist mal wirklich in die Wahrnehmung überhaupt zu kommen. Also das, was wir oft gelernt haben, ist nicht so genau mehr hinzuschauen, sondern wir haben oft Vorstellungen, wie Beziehung zum Beispiel sein sollte, legen dieses Raster über das, was jetzt ist, drüber. Also so sollte zum Beispiel ein idealer Arbeitsplatz oder eine Beziehung oder eine Partnerschaft ausschauen. Und wenn das nicht dem entspricht, was jetzt eigentlich meiner Vorstellung entspricht oder was in irgendwelchen Ratgebern drinsteht, wir sind ja heute psychologisch sehr gebildet. Das heißt, es ist ja oft sehr klar, was es sein sollte. Also offenes Gespräch und viel Kommunikation und viel gemeinsame Zeit und all das. Und da stelle ich fest, wir reden 10 Sätze in der Woche und 6 haben wir vielleicht auch nur einmal im Monat. Also das heißt, die Partnerschaft ist nicht in Ordnung nach den Vorstellungen. Und dann geht es darum zu sagen, so, aber was ist denn für mich persönlich hier eigentlich das Anziehende, weil ich bin ja noch da.
Der Ungewissheit lässt sich mit genauem Hinschauen begegnen, meint Susanne Pontner. Leichter fällt es im Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund. Aber auch Tagebuchaufzeichnungen können helfen, sich Klarheit zu verschaffen. Denn es geht darum festzustellen, was gut tut und was nicht mehr möglich ist. Diese Bestandsaufnahme sollte mit distanziertem Blick und möglichst exakt erfolgen. Ein Prozess, der aber auch schmerzhaft werden kann, wenn bewusst wird, was vergangen und was verloren ist.
Manchmal fühlen wir ja nicht den Wert, weil wir so einen Verlustschmerz haben, dass wir lieber nichts mehr fühlen. Also dann ist es halt mal wichtig, durch diesen Schmerz auch begleitet durchzugehen. Und dann kann dahinter sich nochmal eine neue Nähe einstellen. Oder es kann aber auch passieren, dass ich merke, es ist ein großer Schmerz über das Verlorene und es ist Zeit zu trauern und in dem Sinn auch Abschied zu nehmen, weil es eben nicht mehr erneuerbar ist. Es ist ganz ähnlich am Arbeitsplatz, also aus welcher Bereich immer es ist. Auch mit der Gesundheit ist es ähnlich. Ich kann eigentlich nur schauen, wenn ich durch den Schmerz durchgehe, dass jetzt dieser Bereich meiner Gesundheit verloren geht, finde ich dann nochmal in mir andere Kraftquellen. Und die können auch auf einer sehr, sag jetzt mal, geistigen, spirituellen Ebene sein, bei einer schweren Krankheit. Natürlich ist die Vitalität sehr eingeschränkt, aber ich kann immer noch eine Lebenskraft in mir finden. Aber erst dann, wenn ich das loslasse, was ich nicht mehr erhalten kann, also dieses Loslassen und Abschied nehmen können von Vorstellungen oder von etwas, was ich gern erreichen möchte, das ist oft schon ein schwieriger Prozess.
Wahrnehmen, loslassen und sich positionieren. Das sind die drei Schritte der Krisenbewältigung, wie sie von der Existenzanalyse entwickelt worden sind. Die von dem Wiener Neurologen und Psychiater Viktor Frankl begründete Methode sieht im Streben nach dem Sinn des Lebens die zentrale Motivation der menschlichen Existenz.
Also in der Existenzanalyse ist es uns ganz was Zentrales, dass wir wirklich versuchen, die Menschen dazu zu begleiten, zu sagen, wenn in deinem kleinen Spielraum, den du jetzt noch auffinden kannst. Und die Freiheitsgrade sind meistens größer, als wir denken. Wir glauben oft, wir sind so ganz von den Bedingungen festgelegt. Das ist oft, wenn man genauer hinschaut, nicht ganz so schlimm. Es gibt natürlich Bedingungen, also Frankl sagt ja, die beste Möglichkeit suchen vor dem Hintergrund der Wirklichkeit. Also es gibt halt eine Wirklichkeit und die ist oft eine harte. Aber trotz dieser schweren Bedingungen gibt es oft diese Freiraum. Ja. Und das ist für Menschen, das ist so spannend, das ist oft so ein Glücksmoment zu merken, ich habe noch Freiräume. Das ist oft wichtiger als die Entlastung vom Leid, die ist auch wichtig. Also Ressourcenarbeit, wo kann ich mir Kraftquellen holen, Zuwendung holen, Unterstützung holen. Aber dieses Merken, ich habe die Möglichkeit zu gestalten, also dass ich mich für die kleinen Schritte auch gut belobe und wertschätze und mich wirklich würdige in dieser Entwicklung, weil Entwicklung passiert in kleinen Schritten und der kleine Schritt ist aber die große Veränderung.
Komm, Margarete, willkommen. Machst du dort sitzen? Ja. Und es sind nicht mehr Räume, ja? Also da oben schläft die Karma und die Tänzi da unten, ja? Und ich schlafe hier. Und wenn wir Gäste haben, schlafen die auch in der Galerie.
Gäste hat Zitten Zeuchbauer viele. Ihre Wohnung im 6. Wiener Gemeindebezirk ist Anlaufstelle und Herberge für die internationale Tibetergemeinde. Denn Gastfreundschaft ist in der tibetischen Kultur selbstverständliche Pflicht. Selbst wenn die Wohnung, die Zetin mit ihren beiden Töchtern Karma und Tensi teilt, bescheiden ist. So hat der amerikanisch-tibetische Musiker Tee Chung auf seiner Europatournee bei ihr Quartier bekommen.
Wo eben die tibetische Kultur aufrecht hält auch, ja, und auch Lieder macht, um sie weitergeben an die Kinder. Lieder, wo sie im Singen über die tibetische Sprache, über das Land Tibet und so erfahren und es singen lernen können, ja.
Das Leben im Exil heißt für Zetin Zeuchbauer, gegen das Vergessen anzukämpfen. Dieser Arbeit widmet sie ihre Existenz. Mit der Besetzung Tibets durch die Rotchinesen in den 1950er Jahren hat sie wie Millionen andere Tibeter ihre Heimat verloren. Zetin kam als Fünfjährige mit einem Flüchtlingstreck in das indische Lhasa. Dort wurde sie gemeinsam mit anderen Kindern in Lager gesteckt. Und obwohl ihre leiblichen Eltern noch lebten und sie Kontakt zu ihnen hatte, wurde sie zur Adoption freigegeben. Die Strategie war, den tibetischen Kindern durch eine Ausbildung im Westen Chancen zu eröffnen, die im indischen Exil nicht verwirklicht werden konnten. So kam Zetin in die Schweiz. Ihre Adoptiveltern beschreibt sie als liebevoll, aber sehr konservativ. Zetin lernte Deutsch, Englisch und Französisch. Sie wurde zur Psychiatrieschwester ausgebildet und fuhr für ein Jahr in die USA. Dort entwickelte sie intensiven Kontakt zur Tibetergemeinde, für deren Ziele sie sich nach wie vor einsetzt. Nach Europa zurückgekehrt, heiratete sie einen Österreicher. Sie zog nach Wien und baute hier die Organisation Save Tibet auf. Repräsentiert sie eine politische Erfolgsgeschichte?
Ich denke sehr viel nach über Frauen und Mütter, ja, Mutter sein, Frau sein und diese Welt, wie die sich verändert, wo wir stehen zwischen unseren Eltern und den Kindern und diese Welt, so völlig eine andere Welt, als es unsere Eltern kennen oder leben. Und auch wieder so eine völlig andere Welt, als es jetzt die erwachsenen Töchter erleben, sehen oder widerspiegeln. Ja? Für unsere Generation war es von der psychischen Kraft her eine sehr, sehr große Herausforderung, das Leben. Ich denke, alle Frauen von meiner Generation, das Leben ist sehr, sehr hart, weil wir diese Konventionen, wo die Eltern hatten, nicht kennen und sie auch nicht angenommen haben. Was bedeutete, dass wir uns in den Regen begeben haben, ohne Regenschirm.
Sie selbst habe traditionelle Konventionen abgelehnt. Sie war nicht bereit gewesen, Kompromisse einzugehen.
Lieber völlig weg in eine andere Stadt eine Arbeit suchen gehen, als einen Kompromiss machen mit einem Chef, der einfach nur ein Tyrann ist. Oder lieber, wie ich, zwei Kinder auf dem Arm nehmen und dann schauen, was kann ich machen, wie kann ich arbeiten, statt zu Hause in dem schönen Haus mit dem Mann bleiben und den Mund zu halten. Ja, sagen, nein, nein, ich gehe lieber weg mit meinen Kindern, als einen Kompromiss machen mit einem Ehemann, mit dem man fast nichts mehr gemeinsam hat, weil man sich anders entwickelt hat. Ja? Es sind einfach Entwicklungen, in denen wir mit waren. Wir tragen die Hoffnung unserer Mütter mit und die Veränderung unserer Väter tragen wir in uns mit. Ja? Aber die haben es dann nicht ausgeführt. Wir haben es ausgelebt, ausgeführt und haben nicht gewusst, wo uns das hinbringt. Also wir sind wirklich die Generation von Frauen, die versucht haben, moderne, freie Frauen zu sein und natürlich voll in die Falle getappt sind.
Die Falle, von der Zitin Zeuchbauer spricht, wurde für sie spürbar, als sie an Krebs erkrankte. 6 Jahre liegen seit der Diagnose zurück. Dazwischen Operationen, Chemotherapien, die Sorge um die Kinder, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Heute ist sie wieder genesen, doch unverändert brisant ist für sie die Frage, was sie krank gemacht hat.
Ich hatte ja etwas, das ausgelöst wurde von meinen Lebensumständen, ja, meiner Lebensweise, meiner Lebensart. Das hat dann natürlich schon eine Veränderung gebracht, dass ich darüber nachdenken musste, ich mache mich selbst krank.
Ihre Krankheit versteht Zetin heute als einen Hinweis, darüber nachzudenken, was ihr gut tut und was nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich diese Frage nicht gestellt. Sie war immer darum bemüht gewesen, die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Vielleicht Erwartungen, die ich mir eingebildet habe oder die mir wichtig waren. Die Erwartungen der Schweizer Familie, die Erwartungen der tibetischen Familie, die Erwartungen vom Dalai Lama vielleicht. Die Erwartungen, die Menschen haben könnten gegenüber jemandem, der so viel Glück im Leben hatte, um so eine tolle Ausbildung zu bekommen, was nicht alle in meiner Situation hatten. So die Erwartungen, jetzt muss sie was machen für ihr Land, für ihr Volk.
Menschen wie Sie wollen es den anderen schön machen, sagt Zetin Zeuchbauer. Sie wollen Harmonie schaffen, wo vielleicht keine Harmonie entstehen kann. Sie wollen auch dort moderieren, wo die Widersprüche zu groß sind.
Man ist nicht gut zu sich selbst, aber nicht unegoistischerweise, ziemlich vielleicht auch egoistischerweise, ohne dass man es selbst merkt, weil man vielleicht einfach auf die falsche Art versucht, Respekt und Liebe zu erlangen. Ja? Diese Aufopferungsbereitschaft, wenn man sich selbst nicht wichtig nimmt, wenn man die anderen und alles andere viel wichtiger. Denn dann ist man vielleicht ein guter Mensch, was völlig falsch ist. Also da muss so viel zum Umdenken lernen.
Doch Mut zum Leben haben? Das sei eine Frage, die sie sich nicht stellt, sagt Zetin Zeuchbauer.
Ich denke nicht darüber nach, ob ich Mut habe zum Sterben oder Mut zum Leben. Ich habe noch nie an die Sachen so nachgedacht. Eher, wir haben diese Einstellung von den Tibetern halt übernommen. Was es gibt im Leben, das kommt auf dich zu. Also nicht nur auf andere. Also Krankheit, Tod, Konflikte, Probleme, die werden auf mich zukommen, wie auf alle anderen auch. Ich muss damit. Ja? Aber den Willen zum Leben und Leben wollen, das ist, glaube ich, die Zukunft von Tibet. Weil ich möchte, ich will einfach mitarbeiten, ein neues Tibet aufbauen. Ein Tibet, ein nicht kommunistisches Tibet. Das ist für mich so wichtig. Ein Tibet, das den Tibetern gehört.
Die politischen Konflikte, Kriege, Tod und Zerstörung, Flucht oder Vertreibung hinterlassen im Leben Einzelner über Generationen ihre Spuren. Denn traumatisierte Erwachsene geben ihren Kindern gleichsam subkutan Aufträge mit, die sie nicht erfüllen können, sagt Michaela Huber. Die psychologische Psychotherapeutin aus Göttingen leitet die Deutsche Gesellschaft für Trauma und Dissoziation. Die transgenerationelle Weitergabe von Traumata ist nicht nur ein psychologischer Faktor. Denn aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass traumatische Erfahrungen in das Erbgut des Menschen eingreifen.
Stress, so wissen wir heute durch die sogenannte Epigenetik, Stress aller Art, besonders aber toxischer Stress, also Trauma, kann Gene abschalten. Diese Gene können dann die Arbeit nicht mehr tun in uns und wir können diese abgeschalteten Gene vererben. Das ist etwas, wo wir sozusagen schon einen Mangel an Stressresistenz in eine nächste Generation weitergeben können. Das andere ist, dass Schwangere in der Schwangerschaft, wenn sie sehr viel Angst haben und Panik haben, bereits die Stresshormone an das Kind weitergeben können. Das heißt, das Kind bekommt Situationen, wo Stress durch es durchrauscht, ohne dass es selbst von außen weiteren oder anderen Stress schon erlebt hat, alleine über die Mutter. Dann gibt es Möglichkeiten, dass ein Kind, wenn es keine sichere Bindung hat, weil die Mutter noch traumatisiert ist zum Beispiel, die Mutter ständig, wenn das Kind schreit oder in Not ist oder wenn die Mutter in Not ist, für das Kind gar nicht da sein kann, kann das Kind eine Bindungsschädigung bekommen, sodass das Kind sozusagen vulnerabler wird, empfindsamer wird, auch für den Stress, den es von anderer Seite erfährt, ohne sich tief innerlich sicher und geborgen fühlen zu können.
Diese zweite Generation, die unter Umständen etwas weniger stressresistent ist, deren Selbstwert immer von der Geschichte der Eltern und Großeltern überschattet ist, übernimmt von der Elterngeneration den Auftrag, das erlittene Unrecht wiedergutzumachen, erklärt Klaus-Peter Mihacek. Er ist der ärztliche Leiter des psychosozialen Zentrums ESRA in Wien. Konkret bezieht er sich auf Forschungen zu sogenannten Holocaust-Opfern, wenn er sagt:
Das äußert sich insofern, dass diese Kinder sich höchst verantwortlich fühlen für ihre Eltern. Wie ja allgemein bekannt ist, ist es ja so, dass es ja zwei Reaktionsmöglichkeiten in Familien von Überlebenden gibt. Einerseits, es wird sozusagen das Trauma oder der Holocaust totgeschwiegen im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Oder er ist sozusagen ständig präsent. Ja? Es wird nur mehr darüber geschrieben. Beides hat natürlich fatale Auswirkungen auf die zweite Generation, auf die Kinder. Ja? Erstens einmal fühlen sich eben diese Kinder extrem verantwortlich, da die Eltern oft, wenn es zu keiner Traumaverarbeitung gekommen ist, nach wie vor traumatisiert sind und eine depressive Stimmung ständig herrscht oder eine Mutter, die nicht zugänglich ist und keine Gefühle zeigen kann, dann hat das natürlich Auswirkungen. Und dann kann es oft passieren, dass es dann zu einer Rollenumkehr kommt, dass also diese Kinder Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. Das nennt man Parentifizierung. Das bewirkt natürlich dann eine ganz andere Form auch von Individuation dann später, wenn sie in der Pubertät sind. Diese Kinder können und dürfen sich von ihren Eltern nicht lösen und dürfen auch nicht zum Beispiel in Opposition gehen zu diesen Eltern in den meisten Fällen, ja, weil sie ja Angst haben müssen, dass sie dann ihre Eltern wieder traumatisieren, nicht?
Das Unaussprechliche ist wie ein Schatten, der über diesen Familien liegt. Unbeschwerte Lebensfreude löst bei den Kindern bereits Schuldgefühle aus. Man darf sich nicht freuen, wenn die Eltern so viel Leid erdulden mussten. Das prägt die gegenwärtigen Beziehungen der jungen Menschen.
In Extremfällen, das, was wir auch erlebt haben, ist, dass oft Kinder zu Gedenkkerzen werden, nicht? Also das heißt, sie bekommen denselben Namen wie vielleicht ein verstorbenes Kind im KZ. Und leben so quasi eine andere Identität. Das haben wir auch immer wieder gehört, ja, von zweiter Generation Menschen. Nicht, dass sie so gesagt haben, ja, eigentlich ist das nicht meine Identität, sondern ich schlüpfe in die Rolle meiner Eltern und lebe eigentlich sozusagen deren Leben, um es wieder gut zu machen. Und diese Kinder haben auch etwas, was hervorstechend ist, nämlich sie sind unglaublich leistungsorientiert und müssen funktionieren, ja, weil sie eben diese Wiedergutmachung machen sollen und weil sie auch möchten, dass ihre Eltern stolz auf sie sind, ja, dass sie es geschafft haben, sozusagen trotz aller Widrigkeiten zu überleben, was natürlich auch dann wieder Auswirkungen hat.
Den Weg zu sich selbst finden diese Menschen, wenn ihnen bewusst wird, dass sie ein Recht auf ein eigenbestimmtes Leben haben. Sie müssen Abschied nehmen von dem Gedanken, dass sie ihre Eltern retten können, sagt Klaus-Peter Mihalcek. Und sie müssen sich bewusst werden, wie groß der Einfluss dieses elterlichen Auftrags auf ihr Leben ist.
Also die erste Generation ist oft damit beschäftigt, die unmittelbaren Folgen eines Infernos abzuschütteln und Hauptsache funktionieren in den Mittelpunkt zu stellen.
Die Göttinger Psychotherapeutin und Traumaspezialistin Michaela Huber.
Die nächste Generation will das so nicht. Sie rebelliert gegen die ältere Generation. Gleichzeitig ist sie aber auch möglicherweise sehr stark mit dem Stress der Älteren direkt oder indirekt konfrontiert gewesen und versucht, Lösungen zu finden.
Traumatisierende Ereignisse werden sowohl auf Opfer- wie auf der Täterseite oft erst in der zweiten, manchmal erst in der dritten Generation thematisiert. Dann beginnen die Jungen, sich gegen die unausgesprochenen Aufträge zu wehren. Und Michaela Huber bezieht sich auf die Protestbewegungen der 1960er Jahre, wenn sie sagt:
Ich glaube, dass die antiautoritären Rebellionen der sogenannten Studenten- und Frauenbewegung in den westlichen Industrieländern sehr viel Gutes bewirkt hat, weil sie Versuche waren, intellektuell aufzuarbeiten, was die Generationen davor nicht konnten, nämlich zu verstehen, was die politischen Regime mit uns gemacht haben, was bestimmte Formen von Erziehung für uns bedeutet haben und wie die nächsten Generationen möglicherweise beginnen können, damit umzugehen. Daneben aber gibt es einen individuellen Prozess. Das heißt, dass die nächste Generation beginnt zu spüren, ich darf es gar nicht so machen wie meine Mutter oder wie mein Vater. Ich muss lernen, anders mit dieser Art Erfahrung umzugehen, die meine Mutter oder mein Vater so gequält haben. Und ich versuche, mit meinen Kindern wiederum anders umzugehen. Das heißt, dass das Alltags-Ich lernen muss, es ist eine Notwendigkeit, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige, auch wenn mein Instinkt mir sagt, versuch da nicht hinzugucken. Das ist was Unangenehmes, das tut weh, wenn du dich damit auseinandersetzt. Wir müssen also trotz der Angst und mit der Angst uns diesen auch intergenerationalen Traumatisierungen nähern.
Mut zum Leben, über die Zuversicht auch Schwieriges zu meistern. Sie hörten die dritte Folge einer Reihe von Margarete Englert-Krajanek. Morgen bei uns zwei Frauen, die Schreckliches durchgemacht haben, erzählen vom Mut, weiterzuleben.